Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es mal wieder um einen Skandal. Es ist einer der größten Justizirrtümer Großbritanniens. So etwas zu analysieren ist ja immer sehr lehrreich. Das ist es auch in diesem Fall. Es geht um den Royal Mail Horizon Skandal aus Großbritannien. Und das besondere Schmankerl ist, dass die internen Ermittler der Royal Mail zu dem Skandal nicht unwesentlich beigetragen haben. Wahrscheinlich hat mich mein ältester Sohn daher auf diesen Skandal hingewiesen und gemeint, hey Mama, mach doch mal einen Podcast darüber. Naja, und außerdem dreht sich die ganze Sache um eine Software. Natürlich stütze ich mich bei dem Podcast auf verschiedene Quellen. Ein Artikel aus der Tagesschau mit dem Titel »Sunak will Postangestellte entschädigen« vom 10. Januar 24, 17.05 Uhr, den Artikel Royal Mail Horizon Skandal aus Wikipedia, den ich am 6. März 24 abgerufen habe, den Beitrag des Weltspiegels, der auf YouTube zu finden ist, gepaart mit einigen anderen YouTube-Videos britischer Medien, wie zum Beispiel Good Morning Britain, Virgin Radio UK, Channel 4 News. Ich habe da wirklich viel angeguckt. Worum geht das Ganze? Erstmal zum Hintergrund. Die Royal Mail ist eine Institution, die seit über 300 Jahren für Loyalität und Zuverlässigkeit steht. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des britischen Lebens. Jede Gemeinde hat ihr eigenes Postamt, das oft als sozialer Treffpunkt dient. Neben dem Verkauf von Briefmarken und dem Versand von Briefen und Paketen bietet das Post Office eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Bank- und Finanzdienstleistungen, Rentenzahlungen, Führerschein- und Passdienstleistungen sowie den Verkauf von Schreibwaren und anderen Waren des täglichen Bedarfs. Die Postämter werden von unabhängigen Sub-Postmasters bzw. Sub-Postmistresses geführt, die für die ordnungsgemäße Buchführung und Abwicklung verantwortlich sind. Diese nenne ich in der Folge aus Vereinfachungsgründen nur Sub-Postmaster, meine damit aber beide Geschlechter. So, jetzt zu dem Skandal. Der heißt Royal Mail Horizon Skandal oder auch British Post Office Scandal. Die Einführung der Software Horizon wurde im Jahr 1996 durch eine konservative Regierung unter John Major geplant. Sie umfasste die Digitalisierung von 19.000 Sub-Post Offices. Die Software diente unter anderem der Buchhaltung und Warenhaltung und sollte die Effizienz steigern. Den Auftrag mit einem Umfang von fast 1 Milliarde britischer Pfund sicherte sich das von Fujitsu gegründete Tochterunternehmen ICL Pathway. Die Einführung der Horizon Software erfolgte im Jahr 1999, doch die Software führte zu schwerwiegenden Problemen. Unentdeckte Doppelbuchungen und falsche Kassenabschlüsse belasteten die Sub-Postmasters, die vertraglich verpflichtet waren, Differenzen auszugleichen. So versuchten zahlreiche Betroffene, die Fehlbeträge mit eigenem Geld auszugleichen. Und zwar so lange, bis es nicht mehr ging und sie pleite waren. Wurden Differenzen nicht ausgeglichen, beschuldigte das Post Office die Sub-Postmaster des Diebstahls. Das wäre ja noch nicht so schlimm gewesen, aber die Royal Mail hat aus historischen Gründen eigene Strafverfolgungsbefugnisse. Das liegt wohl daran, dass die Royal Mail in Großbritannien älter ist als die Polizei. Und für die Strafverfolgung hat sie interne Ermittler, die sie bei Auffälligkeiten einsetzt. Sie ermittelten gegen Mitarbeitende der staatlichen Postämter, weil diese angeblich Gelder der Post veruntreut hatten. In Wirklichkeit kamen die Fehlbeträge aber durch das fehlerhafte Computerprogramm zustande. In der Folge wurden zahlreiche, nicht ausschließlich unternehmerische Existenzen ruiniert. Schon früh kam es zu Beschwerden, dass die Software fehlerhaft sei. So zeigte die Software fehlerhafte Kassenstände an, was suggerierte, die Sub-Postmaster hätten das Geld unterschlagen. Das Post Office führte eine Hotline ein, die den Sub-Postmastern jedoch nicht weiterhalf. Wenn die Sub-Postmaster auf Probleme mit der Software hinwiesen, wiegelte das Post Office ab und behauptete, der Anrufer sei der Einzige, der Probleme mit der Software habe. Die Software sei okay. Auf Beschwerden von Sub-Postmastern teilte das Post Office wiederholt mit, dass sie jeweils die einzigen seien, die sich über ihre Computeranlage bzw. das Buchungssystem beschwert hätten. Sie sagten, "It's got to be you." Insgesamt wurden mehr als 3.500 Mitarbeiter fälschlicherweise beschuldigt, Geld veruntreut zu haben. So wurden zwischen 1999 und 2015 nach Hinweisen der Software über 900 Mitarbeiter nach internen Ermittlungen verurteilt. 283 weitere Mitarbeiter wurden durch Gerichtsverfahren für schuldig befunden, die von externen Ermittlern geleitet wurden. Den betroffenen Sub-Postmastern war wegen eines mangelhaften Computersystems Diebstahl oder Betrug zur Last gelegt worden. Betroffene Sub-Postmaster berichten, dass die Ermittler sie unter Druck setzten. Die Anklagen lauteten vielfach auf fehlerhafte Buchhaltung und Diebstahl. Sie beschuldigten sie des Diebstahls und legten den Sub-Postmastern nahe, sich der fehlerhaften Buchhaltung schuldig zu bekennen. Echte Beweise hatten die Ermittler aber nicht. Nur eben die Informationen aus dem IT-System. Was ebenfalls skandalös ist, ist, dass das Erwirken von Verurteilungen vom Post Office incentiviert wurde. Postamtsermittler erhielten zeitweise Sonderprämien für erfolgreiche Verurteilungen. Die Strafverfahren und die durch die fehlerhafte Software verursachten Belastungsstörungen hatten schwere Folgen für die Betroffenen. Neben finanziellen Problemen durch geforderte Rückzahlungen wurden von Betroffenen und deren Familien finanzieller Ruin, Scheidungen, gesundheitliche Probleme, soziale Ächtung, Schulwechsel von Kindern aufgrund von Mobbing, Drogenabhängigkeiten und mindestens 4 Suizide als Auswirkungen genannt. Den Beteuerungen der einzelnen Postmaster, das Geld nicht entwendet zu haben, wurde gesellschaftlich nicht geglaubt. Das liegt daran, dass die Royal Mail in Großbritannien eine jahrhundertealte Institution mit zweifellosem Ruf ist. Doch es gab einzelne Stimmen, die an dem Image der Royal Mail zu kratzen begannen. Rebecca Thompson publizierte nach 6 Monaten Recherche in 2009, also 10 Jahre nach der Einführung der Software, in Computer Weekly, dass mit der Software Horizon ein Problem besteht. Joe Hamilton war eine der ersten Case Studies von Rebecca Thompson. Nachdem Joe Hamilton des Diebstahls angeklagt wurde, entschied sie sich 2008 unter Druck gesetzt, sich des False Accounting schuldig zu bekennen. Die Journalistin sagte, die Sub-Postmaster hätten compelling, also überzeugende, and coherent, also übereinstimmende Stories, inklusive vieler Beweise gehabt, dass es sich um ein Computerproblem handle. Sie sprach unter anderem das Post Office darauf an und beschreibt das, was sie zu hören bekam, wie folgt. It denied that it received any complaints from postmasters. It also denied that any IT-related fault could have caused the system to show incorrect sums of money owed by some postmasters. Das Post Office leugnete also alles und log. Ein Sprecher sagte, Horizon is an extremely robust system which operates over our entire post office network and successfully records millions of transactions every day. There is no evidence that points to any fault with the technology. We would always look into and investigate any issue raised by sub-postmasters. Dennoch erhielt der Artikel nicht die notwendige Resonanz. Das Drama zog sich weitere 15 Jahre hin. Da die Sub-Postmaster vertraglich gebunden sind, Differenzen auszugleichen, hat das Post Office wenig Anreiz, die Computerprobleme nachhaltig zu beheben. Da das Post Office die Sub-Postmaster hinauswerfen kann, besteht ein Machtungleichgewicht. Einer der Sub-Postmaster, Alan Bates, hatte nach der Einführung von Horizon ebenfalls einen negativen Kassenbestand, den er für nicht möglich hielt. Nach eigenen Angaben druckte er hunderte von Seiten an Transaktionen aus und vollzog sie einzeln nach. Dabei fiel ihm auf, dass Horizon Doppelbuchungen generierte, die zu negativen Kassenbeständen führten. Er führte entsprechende Korrekturbuchungen durch und wies das Post Office auf das Softwareproblem hin. Das Post Office ignorierte ihn jedoch. Auch ihm sagten sie, er wäre der Einzige, bei dem Probleme auftreten würden. Er ließ nicht locker und wies wiederholt auf die Softwareprobleme hin. Alan Bates war dann 2003 durch die Royal Mail entlassen worden, nachdem ihm Diebstahl, Betrug und Unterschlagung vorgeworfen wurden. Alan Bates gab die Informationen an die Medien weiter und gründete eine Aktionsgruppe, in der sich betroffene Postmaster zusammenschlossen. Im Jahr 2009 wurden erstmals Medienberichte zu dem Komplex veröffentlicht. Daraufhin versuchten erste Mitglieder des Unterhauses wie James Arbuthnot, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt bestritt die Royal Mail jegliche Fehlerhaftigkeit der Software. Wichtige Dokumente, die zur Aufklärung hätten dienen können, hielt die Royal Mail unter Verschluss. Tatsächlich gingen die Anwälte der Post auch dann noch gegen unschuldige Mitarbeiter vor, als es glaubwürdige Hinweise auf Horizon als Fehlerquelle gab. Gemäß britischer Medien belog das Post Office den Premierminister und den für die Post zuständigen Minister. Im Jahr 2017 gelang es der Gruppe, um Alan Bates 5 Fälle vor den britischen High Court zu bringen. Dieser entschied in seinem Urteil von 2019, dass es Computerfehler und nicht Straftaten waren, die für die Fehlbeträge verantwortlich waren und kein kriminelles Handeln seitens der Mitarbeiter vorlag. Der Richter hielt der Post Institutional Obstinacy, also institutionelle Halsstarrigkeit, vor, da sie die wahren Ursachen der Fehlbeträge und Abrechnungsprobleme nicht ordentlich untersucht hatte. Nach Kampagnen und Aufdeckung des Skandals stellte der britische High Court of Justice die Fehlerhaftigkeit der Software also fest, woraufhin die britische Regierung im September 2020 eine öffentliche Untersuchung einleitete. Und zu der gibt es auch sehr viele Videos auf YouTube. Diese öffentliche Untersuchung veröffentlichte dann schließlich interne Unterlagen, die nahelegten, dass die Strafverfolger des Post Office die Sub-Postmaster nach ihrer Ethnie einordneten und dabei rassistische Sprache verwendeten. Der Skandal ist noch lange nicht aufgearbeitet. Auch die im Februar 2022 eingeleitete Untersuchung, wer im Postmanagement wann von den ungerechtfertigten Vorwürfen wusste, ist noch nicht abgeschlossen. In der Folge des High Court-Urteils wurden bis zum Ende des Jahres 2023 von den mehr als 900 Verurteilungen insgesamt 93 aufgehoben, während 53 Urteile aufrechterhalten wurden. Die Royal Mail focht die Aufhebung der Urteile an, versuchte die Entschädigungen auf ein Minimum zu begrenzen und verzögerte die Auszahlung dieser Entschädigungen. In diesem Zusammenhang hat sie mehr Geld für Anwälte ausgegeben als für die Entschädigung der Betroffenen. Einer Quelle zufolge waren das 150 Millionen Pfund für Anwälte und nur 135 Millionen Pfund für die Betroffenen. Im September hatte die Regierung angekündigt, jeder Betroffene erhalte 600.000 Pfund wegen des erlittenen Unrechts. Stattdessen könnten sie aber auch den Klageweg beschreiben, um höhere Entschädigungen zu erstreiten. Bis Januar 2024 wurden weder die verantwortlichen Postdirektoren der Royal Mail noch Verantwortliche von Fujitsu oder deren Tochter zur Rechenschaft gezogen. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie konnte das alles geschehen? Diese Frage versucht ein öffentlicher Untersuchungsausschuss aufzuklären. Rebecca Thompson vermutet, dass das Problem auf institutioneller Ebene des Post Office liegt. Dennoch war den Mitarbeitenden von Fujitsu das Problem bekannt. Hierzu gibt es entsprechende Zeugenaussagen vor dem öffentlichen Untersuchungsausschuss. Kann man auch auf YouTube sehen. Sie hätten eingreifen können, als sie von den Anklagen erfuhren. Das haben die Mitarbeitenden von Fujitsu aber nicht getan. Circa 25 Jahre nach Einführung der Software, wir erinnern uns, sie wurde 1999 eingeführt, kam erneut Bewegung in die Sache. Am 1. Januar 2024 begann der britische Sender ITV die vierteilige Minidramaserie Mr. Bates vs. The Post Office auszustrahlen, was zu einem nationalen Echo und einer großen Aufmerksamkeit für den Komplex führte. Eine neue Welle der Empörung schwappte durch das Land. Mehr als 1 Million Menschen unterzeichneten daraufhin eine Petition, die sich gegen die damalige Postchefin Paula Vernells richtete. Dadurch erlangte der Skandal eine breite Aufmerksamkeit, die dazu führte, dass die britische Regierung zusagte, die Urteile per Gesetz aufheben zu wollen und die betroffenen Mitarbeiter zu entschädigen. Die ehemalige Chefin der Post Offices, Paula Vernells, gab ihre 2018 erhaltene königliche Auszeichnung als Commander of the Order of the British Empire zurück. Sie sagte: "Es tut mir aufrichtig leid für die Zerstörung, die den Sub-Postmastern und Sub-Postmistresses und ihren Familien zugefügt wurde, deren Leben zerrissen wurde, weil sie zu Unrecht beschuldigt und aufgrund des Horizon-Systems zu Unrecht verfolgt wurden." Fujitsu gab bekannt, es werde mit der britischen Regierung angemessene Maßnahmen erarbeiten, einschließlich Entschädigung. Nach einer im Januar 2024 geäußerten Einschätzung des britischen Postministers Kevin Hollenrake wird der Skandal den Steuerzahler 1 Milliarde Pfund kosten. Soweit zu den Artikeln. Also dieser ganze Sachverhalt ist eine Fülle von Dingen, die mehrere Podcasts wert wären. Zuerst mal die Rolle von Fujitsu. Erstens wussten sie, dass die Software nicht richtig funktionierte und haben sie dennoch ausgeliefert. Das muss man auch erstmal bringen. Aber wahrscheinlich wäre es ja echt zu peinlich gewesen zu sagen, also wir haben ein Problem und wären nicht rechtzeitig fertig. Oder zu sagen, hier ist bitteschön die Software, sie hat aber Fehler. Und wenn ihr sie ohne Fehler haben wollt, dauert es länger und her mit dem Geld, das kostet da noch was. Oder vielleicht liegt es auch an der anderen Seite. Denn wer schließt solche Verträge beim Post Office ab und versemmelt eine Softwareabnahme dermaßen? Ich meine, Fujitsu wird sich schon ins Fäustchen gelacht haben, aber das Post Office war ganz schön dämlich, sich auf eine neue Software einzulassen in der Hoffnung, sie würde schon funktionieren. Entweder mangelt es hier an ausreichenden Funktionsfähigkeitstests der Software im Rahmen der Abnahme oder an einem schlechten Vertrag, der Nachzahlungen erforderte. Und weiteres Geld soll der Royal Mail nicht zur Verfügung gestanden haben. Ich meine, gut, das kostet ja schon 1 Milliarde, solche Updates, bestimmt noch mal ein paar 100 Millionen, das würde auffallen. Blöd halt, ohne weiteres Geld. Und da hätte man ja dann zum Postminister oder zur Regierung laufen müssen. Aber man muss auch bedenken, dass agile Vorgehensweisen damals noch nicht so verbreitet waren wie heute. Und daher hat es schon seinen Sinn, schrittweise bei der Programmierung vorzugehen und jeweils Minimum Viable Products herzustellen und deren Funktionsfähigkeit dann jeweils eingehend zu testen. Okay, soweit zu dem Thema. Aus der Presse wissen wir aber auch, dass Fujitsu bekannt war, dass das System ein Problem hat. Aber die Frage, die ich mir hier stelle, ist: Warum hat Fujitsu nicht eingegriffen, als es von den Anklagen gegen die Sub-Postmaster erfuhr? Die waren in der Presse. Angeblich hat jetzt Fujitsu oder das Tochterunternehmen nur die Leitung des Post Office über die Probleme informiert. Mögliche Erklärungen könnten sein, dass dieses Tochterunternehmen von Fujitsu oder Fujitsu selber keine Folgeprojekte verlieren wollte. Immerhin hatte dieser eine Auftrag ein Volumen von 1 Milliarde britische Pfund. Und für die Reputation wäre das dann auch nicht so toll gewesen. Also das kann man schon nachvollziehen, dass hier das eigene Hemd näher lag. So übel das auch ist. Vermutlich ist hier im internen Wertesystem der Firma die Profitorientierung deutlich stärker ausgeprägt als der Wert, das Richtige zu tun. Wenn wir jetzt nun Fujitsu und das Tochterunternehmen hinter uns lassen und uns der Royal Mail zuwenden, dann sieht es jetzt wie folgt aus. Also ins Auge sticht zunächst mal die fehlende Gewaltenteilung. Ich sage ja nicht mal Funktionstrennung, sondern hier die fehlende Gewaltenteilung in diesem Staatskonzern. Es kann doch nicht sein, dass das Post Office sowohl die Ermittlungen in eigener Sache als auch die Verurteilung selber vornehmen kann. Das Machtungleichgewicht zwischen Post Office und Sub-Postmastern so auszunutzen, ist schon wirklich Wahnsinn. Aber naja, also es gibt ja in jedem Arbeitsverhältnis ein gewisses Ungleichgewicht und man entscheidet sich auch jeden Tag, an dem man seinen Vertrag erfüllt, erneut für das Unternehmen. Aber hier, da geht es, glaube ich, wirklich zu weit. Und sowas wie ein Betriebsrat, ja, ich glaube, ich habe das in einem Interview auch gehört, dass es den gibt, der scheint aber nicht so richtig zu funktionieren. Ich meine mich zu erinnern, dass auch der Union Representative den Subpostmastern geraten habe, sich doch lieber schuldig wegen der fehlerhaften Buchhaltung zu bekennen, um das größere Übel einer Verurteilung wegen Diebstahls abzuwenden. Komisch ist, dass es weder dem Union Representative noch den Ermittlern noch dem Postminister oder sonst irgendjemandem aufgefallen ist, dass es so irre viele Verurteilungen gab. Ich meine, es gibt nur 19.000 Post Offices. Und wie viele Verurteilungen hatten wir? Ungefähr 1.000? Das ist schon echt eine hohe Quote. Aber dadurch, dass die Sub-Postmaster ja Differenzen aus eigener Tasche ausgeglichen haben, also zumindest solange es ging, gab es eine zeitliche Verzögerung zwischen der sukzessiven Einführung der Software Horizon und den Verurteilungen. Weil dann wurde die Software eingeführt, dann gab es Differenzen, dann ist ausgeglichen, dann ging es nicht mehr. Vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre später, Differenz. Es hätte also nur auffallen können, dass über die Zeit die Anzahl der Verurteilungen deutlich anstieg. Aber vielleicht dachte sich auch mancher der Beteiligten, das läge jetzt daran, dass die Ehrlichkeit wohl abnehme. Ich frage mich zum Thema Machtungleichgewicht, weshalb sich so viele Menschen auf diesen Job eingelassen haben. Man kann ihn jederzeit verlieren, man wird bei Differenzen strafrechtlich verfolgt. Bei neuen IT-Systemen gibt es keine ausreichende Unterstützung, das Helpdesk hilft nicht und. Ja, und in der Presse wurde auch von rassistischem Verhalten der Ermittler berichtet. Ich vermute mal, dass viele der Sub-Postmaster in einer ziemlichen Zwangslage gewesen sein müssen, beziehungsweise in einer strukturschwachen Gegend auf den Job angewiesen waren. Ich hörte aber auch in einigen der Interviews, dass diejenigen etwas der Gesellschaft zurückgeben wollten. Das waren vielleicht Frauen, deren Kinder aus dem Haus waren und die einfach dieses soziale Umfeld des Post Office nutzen wollten in ihrem Dorf. Wer weiß. Und wie gesagt, die Royal Mail oder das Post Office genießt seit Jahrhunderten einen exzellenten Ruf. Die einzelnen Sub-Postmaster hatten keine Chance, dagegen zu halten. Es gab aber auch Interessenkonflikte des Post Office. Einerseits weiß man dort jetzt auf höchster Ebene, dass das IT-System Horizon nicht gut funktioniert. Es war aber super teuer, soll ja 1 Milliarde Pfund gekostet haben. Das Geld ist weg und die Software funktioniert nicht richtig. Um die Softwareprobleme zu beheben, wäre jetzt weiteres Geld nötig gewesen. Dazu müsste man aber an den zuständigen Minister oder das Parlament herantreten, wie ich schon erwähnte. Dem jetzt zu erzählen, ja, tut mir leid, die Kohle ist weg, die Software funktioniert nicht, ist peinlich, sogar ziemlich peinlich. Also den Anschiss kann man sich ja dann vermutlich gleich mit abholen. Vermutlich entschied man sich damals anscheinend dann dafür, erstmal alles unter der Decke zu halten. Und aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen der Sub-Postmaster, Differenzen aus eigener Tasche ausgleichen zu müssen, scheint es also einen einfacheren Weg zu geben, auf diese Karte nämlich zu setzen und alle Probleme unter den Tisch zu kehren. Folglich musste man auch kein echtes Interesse an einer nachhaltigen Lösung zeigen. Es klappt doch auch so. Die Sub-Postmaster erfuhren nichts von den Softwareproblemen, ihnen wurde ein Helpdesk oder eine IT-Hotline angeboten, die aber nicht helfen konnte. Aber die Mitarbeitenden dieser Hotline, die mussten sich aber auch ganz schön hilflos gefühlt haben. Da rufen dann ständig verzweifelte Sub-Postmaster an, erzählen von Kassendifferenzen. Wie würden Sie jetzt reagieren, wenn Sie einen Job in dieser Hotline gehabt hätten? Wären Ihnen Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Software gekommen? Vor allem, wenn Sie dann auch nicht helfen können als Hotline? Und was wäre, wenn Sie Ihre aufkommenden Zweifel Ihrem Chef mitgeteilt hätten und der legt Ihnen nahe, das Thema fallen zu lassen, wenn Ihnen durch die Blume gesprochen Ihr Job lieb ist? Das alles ist wahrscheinlich sehr, sehr subtil gelaufen. Andererseits haben die Mitarbeitenden in der Zentrale des Staatsunternehmens eventuell auch kein wirkliches oder nur ein geringes Interesse an den Problemen der Sub-Postmaster. Da geht es wohl primär auch um die eigene Haut. Ja, und dann gibt's aber auch noch diese auffällige Rücksichtslosigkeit des Post Office. Also auf höchster Ebene zu wissen, dass das IT-System ein Problem hat. Ein Helpdesk einzurichten, das nicht helfen will, Beschwerden über das System nicht ernst nehmen, jedem einzelnen Sub-Postmaster, der sich meldet, zu sagen, er oder sie seien ja jeweils der oder die Einzige, der oder die ein Problem hat. Und das ist meiner Meinung nach echt die volle Frechheit. die internen Ermittler dann aber auf Sub-Postmaster anzusetzen, obwohl auf höchster Ebene bekannt war, dass es IT-Probleme gab, ist schon echt skrupellos. Immerhin könnte man dem Konzern zugutehalten, dass so viele unterschiedliche Bereiche und Abteilungen involviert sind, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Doch selbst das zeugt nicht von einer guten Corporate Governance. Offen ist, weshalb wurden die Sub-Postmaster dennoch verfolgt? Um die Zahl der Mitwisser so gering wie möglich zu halten? Weil je mehr Leuten ich sage, hör mal zu, lass das mal, wir haben da ein IT-Problem, das hätte sich rumgesprochen. Aber die Verfolgungen hätte man doch aussitzen können oder man hätte die einzelnen Buchungen nachvollziehen müssen. Interessant ist, dass viele Sub-Postmaster, um ihren Job zu behalten, aus eigener Tasche das fehlende Geld in die Kasse legten, ebenso lange es ging. Und danach wurden dann viele Obdachdifferenzen verurteilt. Jetzt frage ich mich, wo ist denn bitteschön das Geld hingeflossen? Etwa in die Verbesserung der Software? Oder haben diejenigen, die von den Problemen wussten, das Geld abgegriffen? Eine Vermutung, die ich in einem YouTube-Video, in einem Interview der britischen Medien gehört habe, ist, dass es in den Gewinn der Royal Mail oder des Post Office reingeflossen ist. Wie gesagt, das wird alles in Zukunft spannend werden. Das ist alles jeweils einen eigenen Podcast wert und gegebenenfalls werde ich da weitere Episoden aufgreifen. Das hört sich an nach Boeing 2. Mal gucken. Also wir warten jetzt mal ab, je nachdem, wie die Sache sich weiterentwickelt. Jetzt möchte ich Ihr Augenmerk aber auf eine hypothetische Sache richten. Angenommen, Sie hätten in der internen Revision der Royal Mail gearbeitet. Wäre Ihnen aufgefallen, dass es Probleme gab? Was hätte Sie stutzig gemacht? Und vor allem, wie würden Sie das Thema prüferisch angehen? Von der Seite der Corporate Governance? Das halte ich für sehr schwierig, aber möglich. Doch die historisch gewachsenen Strukturen verleiten die Revisionspartner bestimmt zu der Aussage, das haben wir schon immer so gemacht. Und das immer bezieht sich dann wahrscheinlich auf einige Jahrhunderte. Und dagegen zu argumentieren, das ist schon wirklich schwierig, hier einen Switch in diese alten Strukturen hineinzubekommen. Ja, was noch interessant wäre, hätten Sie das Thema von der IT-Seite eventuell angepackt. Hier die Probleme der Software aufzuzeigen, wäre bestimmt möglich gewesen. Doch wenn kein Geld zur Behebung der Probleme da ist, was wäre dann aus der Prüfung rausgekommen? Ja, wir wissen, die Software ist nicht toll, Geld ist noch nicht da, wir fragen nach Budget, wurde abgelehnt, alles schick. Bis also das Budget für die externen Dienstleister da gewesen wäre, wäre vermutlich alles geblieben, wie es war. Also hätte auch das nicht so richtig weitergeholfen. Wäre Ihnen jetzt aber aufgefallen, dass die Zahl der Fraudfälle seit Einführung der Software angestiegen ist? Und hier haben wir ja diese Problematik, dass die Sub-Postmaster so lange wie möglich versucht haben, die Differenzen auszugleichen. Das hat jetzt diesen zeitlichen Zusammenhang der Fraudfälle mit dem Einführungszeitpunkt der Software deutlich verwischt. Das heißt, es wäre sehr, sehr schwer gewesen, einen Zusammenhang zwischen den beiden Dingen nachzuweisen. Und da die einzelnen Sub-Postmaster mutmaßlich ihre gesamten Ersparnisse für den Ausgleich verwandt haben, waren alle zu dem Zeitpunkt des Frauds wahrscheinlich knapp bei Kasse oder finanziell bereits landunter. Und das verleitet Ermittler nach einem Check der finanziellen Verhältnisse, falls denen das möglich ist, leicht zu der Annahme, der oder die Beschuldigte habe in die Kasse gegriffen, um den finanziellen Engpass auszugleichen. Da aber gegen 3.500 Sub-Postmaster aus 19.000 Filialen ermittelt wurde, sieht man jetzt mal von der Fluktuation ab, dann sind das ca. 18% aller Sub-Postmaster. Und selbst wenn man jetzt in eine Fluktuation einrechnet, schließlich sind ja einige dann in den Knast gekommen und verurteilt worden und dann sind neue Leute dazugekommen, dann kommt man aber trotzdem auf, keine Ahnung, vielleicht 10% der Sub-Postmaster, die angeblich betrügen. Und das erscheint mir echt als eine sehr hohe Quote. Okay, nächster Punkt. Ja, geht man jetzt von der üblichen Organisationsstruktur einer Konzernrevision aus, dann ist die meistens nach Unternehmenssparten aufgestellt. Und gibt's wahrscheinlich eine IT-Revision und eine weitere Einheit, die für die Fraudfälle zuständig ist. Und die Frage ist hier, ob die beiden Einheiten gemeinsame Prüfungen durchführen oder ob diese strikt getrennt voneinander prüfen. Und für mich zeigt dieser Fall erneut die Wichtigkeit, dass innerhalb der gesamten internen Revision Erkenntnisse aus Prüfungen transparent sein müssen. Wenn die Fraud-Ermittler nichts von den IT-Problemen wissen und umgekehrt die IT-Prüfer nichts von den steigenden Anzahlen an Fraud-Fällen wissen, dann kann das, was man in dem Fall der Royal Mail sieht, fatale Folgen haben. Für mich signalisiert der Fall, dass wir in der internen Revision alle sehr, sehr achtsam vorgehen müssen. Es darf nicht sein, dass wir Mitarbeitende beschuldigen, ohne den Kontext ihres Verhaltens zu betrachten. Und dabei meine ich nicht nur deren persönlichen Kontext, sondern insbesondere auch den Unternehmenskontext, in dem sie agieren. Es hat nämlich nichts mit seriöser Revisionsarbeit zu tun, Druck auszuüben, Unterstellungen zu nutzen, zu lügen, um Leute zu einem Geständnis zu bewegen. Und das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und Prämien für Verurteilungen zu bekommen oder halt für du bist schuldig Aussagen oder Schuldanerkenntnisse, das ist ebenfalls ein No-Go. Ja, und schließlich kommen wir jetzt noch zu dem Part der Öffentlichkeit. Denn den Oberhammer, den finde ich die Art und Weise, wie die ganze Sache dann doch von der Öffentlichkeit aufgenommen und wahrgenommen wurde. Ja, die Grundarbeit haben Journalisten gemacht, allerdings ohne große mediale Relevanz. Wir erinnern uns, die Software wurde 1999 eingeführt und 2009, also 10 Jahre später, erschien der erste Artikel ungefähr. Hat aber zu nicht so richtig viel geführt. Doch diese Selbsthilfegruppe von Alan Bates hat das Unrecht nicht hingenommen und hat 5 Fälle vor dem britischen High Court gebracht. 2 Jahre später bestätigte das Urteil des High Courts, dass es sich um ein Softwareproblem handelte und kein Betrug durch die Sub-Postmaster vorlag. Doch auch das sorgte noch nicht für eine ausreichende öffentliche Wahrnehmung. Die kam erst, als ein britischer Fernsehsender das ganze Drama in seiner emotionalen Tragweite zeigte. Die Hilflosigkeit und Verzweiflung der Sub-Postmaster, die Unterstellung, Verleumdung und Beschuldigungen, die erpressten Geständnisse, die Verurteilungen und vieles mehr. Die jeweiligen Schicksale, die zu Ehekrisen, Mobbing, sozialer Ächtung, Scheidungen und Selbstmorden führten. Erst durch diese emotionale Darstellung hat die Öffentlichkeit die Tragweite des Dramas erfasst. Und erst durch diesen öffentlichen Druck hat sich wirklich etwas Entscheidendes getan. Der Premierminister hat sich eingeschaltet und hat versprochen, dafür zu sorgen, dass die betroffenen Sub-Postmaster nun wirklich kurzfristig entschädigt werden. Meiner Meinung nach reicht das aber bei weitem nicht, die Sub-Postmaster zu entschädigen. Notwendig wären vielmehr einige Verbesserungen an der Corporate Governance der Royal Mail und des Post Office. Denn so wie es jetzt ist und vermutlich schon Jahrhunderte war, kann es definitiv nicht mehr bleiben. So, das war's mal wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage www.puhani.com oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Lieben Dank dafür. Tragen Sie sich auch gerne für meinen Newsletter ein auf www.puhani.com. Und wenn Sie mir schreiben wollen, dann machen Sie das gerne per Mail an info@puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Dort können Sie anonym bleiben, wenn Sie Ihre Absender-E-Mail-Adresse weglassen oder Sie tragen sie ein, dann kann ich Ihnen auch antworten. Machen Sie gerne Werbung für den Podcast, damit viele andere Revisorinnen und Revisoren von dem profitieren können. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.